ARD.
Hi, mein Name ist Julia Dehmann. Ich bin Wissenschaftsjournalistin und beschäftige mich hauptsächlich mit Medizinthemen. Und in diesem Podcast, da nehme ich euch mit in die spannende Welt der Ernährungsmedizin. Zusammen mit den NDR Ernährungsdocs aus dem bekannten Fernsehformat, außerdem mit bewegenden Patientengeschichten und mit ganz vielen Tipps für alle, die gesund und lecker essen wollen. Alle Folgen findet ihr in der ARD Audiothek und am Ende jeder Folge gibt's ein Rezept für euch. Heute Kartoffelsalat mit mariniertem Hähnchen.
Die Ernährungsdocs, ein Podcast vom NDR.
Es reicht schon, dass man was Falsches isst und man kriegt sofort dieses gewisse Gefühl im Bauch, diese gewissen Bauchschmerzen, als hätte man einen Kloß im Bauch, der einfach einen zurückzieht. Also es ist wie so ein Gewicht, was einen zurückhält.
Da habt ihr gerade Max gehört. Ja, Durchfall, Krämpfe, Untergewicht und Energielosigkeit, das kennt er schon seit seiner Jugend. Max hat nämlich Morbus Crohn, das ist eine chronisch entzündliche Darmerkrankung. Und diese Schübe, die sind immer heftiger geworden. Und deshalb hat er sich mit 28 Jahren verzweifelt an die Ernährungsdocs gewandt. Welche spezielle Ernährungstherapie die ihm dann empfohlen haben und was das Ganze gebracht hat, darüber möchte ich heute mit Magen-Darm-Expertin und Ernährungsdoc Viola Andresen sprechen. Sie leitet das Bauchzentrum am Medizinikum in Hamburg und arbeitet auch an wissenschaftlichen Leitlinien mit. Hallo Viola.
Hallo Julia.
Ich sehe jetzt vor mir hier zwei Brote. Also sehen ähnlich aus. Leckere Kruste. Und da sind Namensschilder dabei, Bernd und Uwe. Was hast du damit auf sich?
Also kurz zu den Namen, die habe ich gewählt, damit wir die Brote besser auseinanderhalten können, ohne dass ich vorab schon zu viel verrate.
Okay, also es gibt irgendwie einen Unterschied.
Genau, möchtest du mal probieren?
Mhm.
Ich finde, die sehen auch schon ein bisschen unterschiedlich aus.
Ich probiere jetzt erstmal den Bernd. Ja, ist ein Brot.
Bernd, das Brot war da mal irgendwas, ne?
Genau. So, dann probiere ich mal den Uwe, dass ich mir hier in den Finger schneide.
Und? Hast du einen Favoriten?
Ja, tatsächlich Bernd.
Mhm.
Weil Uwe ist wirklich so ein bisschen, also Bernd schmeckt nach mehr, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja,
das eine hat irgendwie so ein bisschen mehr, sieht ein bisschen, also der Bernd, der mir auch etwas besser schmeckt, der sieht so ein bisschen dunkler noch aus und irgendwie fluffiger.
Mhm. Irgendwie, ja, ist vielversprechender, ne?
Mhm.
Ja, und das ist auch wirklich so. Also Uwe ist ein Sauerteigbrot aus dem Supermarkt. Und bei Bernd handelt es sich um ein Sauerteigbrot vom Biobäcker. Und da gibt es oft einen ganz wichtigen Unterschied in der Herstellung. Denn in der Biobäckerei wird das Brot mit sogenannter langer Teigführung hergestellt. Das bedeutet, dass der Teig also mindestens 4 Stunden, manchmal sogar ganze 2 Tage liegt, während in der Industrie natürlich die Zeit nicht da ist und der Teig oft einfach ganz rasch verarbeitet werden muss.
Und diese kürzere Gärung, um das halt auszugleichen, wird eben dem Industriebrot, so nenne ich das jetzt einfach mal, dann werden da Zusatzstoffe zugesetzt, also Backtriebmittel und so weiter, könnte ich mir jetzt vorstellen. Und du bist ja jetzt nicht so ein Riesenfan von Zusatzstoffen, aber darauf gehen wir später nochmal genauer ein.
Ja genau, das ist das eine. Und dann wissen wir aber auch, dass zum Beispiel Glutengehalt und FODMAP-Gehalt, also der Anteil von Ballaststoffen, bei empfindlichen Menschen, also Menschen mit Darmproblemen, auch Beschwerden machen können. Und das wird durch das lange Gären auch deutlich günstig beeinflusst, dass die Brote verträglicher sind.
Okay, das heißt aber dann auch, dass ich in so einem Biobrot wirklich weniger Ballaststoffe habe, oder?
Ja, andere Ballaststoffe. Also insgesamt scheinen sie verträglicher zu sein.
Mhm. Das heißt, Menschen, die einen empfindlichen Darm haben, die können wirklich dieses Brot mit längerer Teigführung dann besser vertragen.
Ja, das ist natürlich individuell unterschiedlich, aber es lohnt sich auf jeden Fall, das immer auszuprobieren. Und das ist auch ein Grund, warum wir Max genau auch zu dieser Art von Brot geraten haben.
Ja, und was du Max noch so geraten hast, um eben den Morbus Crohn in den Griff zu bekommen, darüber sprechen wir jetzt.
Die Ernährungsdocs Akte.
Als sich Max bei euch beworben hat, da wusste er schon 12 Jahre lang von dieser Diagnose. Aber man muss sagen, gerade zu der Zeit, als er sich bei euch beworben hat, ging es ihm wirklich besonders schlecht. Was war da eigentlich genau los?
Ja, also sehr häufig verläuft so eine Erkrankung wie der Morbus Crohn in Schüben. Das heißt, es gibt auch mal bessere Phasen, aber es gibt dann halt auch die schlechten Phasen. Und bei Max war es eben zuletzt so, dass er aus dieser schlechten Phase überhaupt nicht mehr rausgekommen ist und sogar im Krankenhaus behandelt werden musste.
Also wenn dieser Morbus Crohn eben aktiv ist, wenn man so einen Schub hat und wenn man da auch vor allem auch nicht mehr rauskommt, das kann ganz schön auszehren, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also Max musste teilweise bis zu 20 Mal täglich auf Toilette rennen mit Durchfall. Er hatte auch Blut im Stuhl. Das hat natürlich seinen Körper auch enorm ausgezehrt.
Ja, kann ich mir vorstellen. Aber magst du vielleicht noch mal kurz erklären, was so die Ursachen von Morbus Crohn sind und wie sich das dann auch äußert?
Also ganz genau weiß man das noch nicht. Man kennt aber viele Faktoren, die offensichtlich dazu beitragen. Es ist offensichtlich eine Mischung aus genetischer Veranlagung. Dann kommen Lebensumstände dazu möglicherweise. Oder man hat auch die Ernährung im Verdacht, die das zumindest mit auslösen kann. Und ganz wichtig, und das hängt natürlich mit der Ernährung auch zusammen, ist die Zusammensetzung des Mikrobioms. Mhm. Und da können eben ungünstige Konstellationen dazu führen, dass das Immunsystem überaktiv wird und diese Überreaktion führt dann eben zu diesen starken Entzündungen in der Darmschleimhaut. Und durch die Entzündungen kann der Darm dann nicht so gut arbeiten. Er kann auch die Nährstoffe nicht gut aufnehmen. Die Menschen haben Durchfälle. Sie drohen in eine Mangelernährung zu rutschen. Wenn die Entzündung so stark ist, kann der Darm anschwellen. Es kann zum Darmverschluss kommen. Und gerade beim Morbus Crohn wissen wir auch, dass auch die Krankheit sich quasi auf den Körper ausbreiten kann. Also es gibt auch Begleiterkrankungen in den Gelenken, manchmal in der Haut. Also es können auch andere Organe betroffen sein. Und das war bei Max ja auch so, denn der hatte zusätzlich noch eine sogenannte axiale Spondylarthritis. Das heißt, der hatte auch eine Gelenkbeteiligung. Und wenn es seinem Darm richtig schlecht ging, dann hatte er zusätzlich auch noch Entzündungen und Schmerzen im Rücken. Und die haben ihn auch sehr geplagt.
Ja, furchtbar einfach, ne? Und deshalb hat er dann auch wirklich starke und hochwirksame Medikamente bekommen.
Genau, das sind Medikamente, die in das Immunsystem eingreifen und die Entzündungsreaktion hemmen sollen. Und das haben sie bei ihm zum Glück auch gut getan. Also er war ja doch schon auf dem Weg der Besserung, als er zu uns in die Sendung kam. Wir hatten zwar noch Entzündungsmarker im Darm feststellen können, aber die waren jetzt nicht mehr so extrem hoch.
Immerhin, aber er hatte eben auch wirklich starkes Untergewicht, ne?
Ja, in diesen Schüben hat er immer enorm Gewicht abgenommen und er hat auch eigentlich zwischen den Schüben nie geschafft, das Gewicht wieder zuzunehmen. Das war für ihn ein Dauerproblem eigentlich. Mhm. Und seine Blutwerte haben ja auch ein bisschen Sorgen gemacht. Er stand kurz vor der Blutarmut und das erklärt natürlich auch, warum er sich so schlapp gefühlt hat die ganze Zeit.
Am meisten belastet mich natürlich die Energielosigkeit, sodass mich die kleinsten Sachen schon total anstrengen. Und die Bauchkrämpfe, die können schon sehr plötzlich kommen und dann muss ich gefühlt förmlich direkt auf Toilette rennen. Und dadurch unternimmt man dann weniger oder eigentlich gar nichts.
So, wenn ich mir jetzt mal vorstelle, also so viel älter bin ich jetzt ja auch nicht, aber mit 28, da möchte man eigentlich am liebsten schon eine ganze Menge unternehmen.
Ja klar, und das war zu dem Zeitpunkt einfach überhaupt nicht mehr möglich. Er hat das Glück gehabt, dass er seine Arbeit im Homeoffice machen konnte, aber tatsächlich musste er das dann eben auch. Und auch das hat er nicht immer geschafft und ansonsten kein Sport, keine Unternehmungen. Kein Treffen mit Freunden und im Haushalt hat ihm zum Glück seine Freundin Annika ganz oft unter die Arme greifen können. Aber es ist natürlich auch nicht schön, wenn man immer das Gefühl hat, man ist auf Hilfe angewiesen.
Ja, absolut. Und wie gesagt, vor allem irgendwie in dem Alter. Also es gab ein ganz klares Ziel. Die Entzündung musste eingedämmt werden und er sollte zunehmen und einfach insgesamt wieder mehr Kraft und Energie tanken.
Ganz genau.
Wie sah dann das Ernährungsprotokoll aus?
Also eigentlich gar nicht so schlecht. Er hatte sich schon im Vorwege mit der Ernährung beschäftigt. Das tun ja viele Patienten mit Darmerkrankungen, aber eben oft so alleine, auf weiter Flur quasi, ohne Unterstützung. Und insofern war er so ein bisschen hilflos, aber er hat immerhin schon mit seiner Freundin viel selbst gekocht. Allerdings mit vielen veganen Ersatzprodukten. Das war vielleicht ein kleines Problem.
Da klingen bei mir so ein bisschen die, also was heißt Alarmglocken, ne? Aber da sind da einfach häufig viele Zusatzstoffe drin, weil das einfach eben häufig keine ganz natürlichen Lebensmittel sind, sondern eben verarbeitete Lebensmittel. Und das ist ja auch heute ein wichtiges Thema.
Ja, genau. Und natürlich irgendwie naheliegend hat er versucht zuzunehmen mit hochkalorischen Nahrungsmitteln wie Fastfood oder Pizza und Burger und viel Süßigkeiten. Das ist natürlich schon kalorienhaltig, aber es ist nicht unbedingt geeignet für eine gesunde Gewichtszunahme.
Ja, und trotzdem kann ich es so ein bisschen nachvollziehen, ne? Wenn man das Gefühl hat, irgendwie, es bleibt überhaupt nichts hängen, dass man dann erstmal guckt, Hauptsache irgendwie Kalorien rein.
Also insgesamt muss man sagen, hat er sich damals beim Thema Ernährung doch ziemlich verloren gefühlt, weil er einfach nicht wusste, was jetzt für seinen Körper das Beste ist. Mhm. Und er wollte natürlich unbedingt wieder Energie tanken und das eben auf eine gesunde Weise. Also er hatte schon irgendwie das Gefühl, dass dieses Fastfood nicht das Richtige ist. Und das hat für ihn eben auch nicht so zusammengepasst. Und daher ja auch die Bewerbung bei uns.
Ja, und eigentlich muss man ja sagen, dieses Energietanken, also zunehmen und gesunde Ernährung, das kann schon ziemlich gut zusammenpassen.
Ja, auf jeden Fall. Man muss eben nur wissen, wie. Und wir hatten eben wegen der Gesamtsituation eine recht neue Ernährungstherapie empfohlen, die sogenannte CDED. Das ist eine Abkürzung und steht im Englischen für Crohn's Disease Exclusion Diet.
Also auf Deutsch eben Morbus Crohn Auslassdiät. Und was bedeutet das genau?
Also bei dieser Auslassdiät geht es darum, vieles in der Ernährung wegzulassen, was den Darm bzw. die Darmschleimhaut potenziell reizen könnte. Dazu gehören zum Beispiel glutenhaltige Getreideprodukte, Milchprodukte, aber auch viele Obst- und Gemüsesorten, Kaffee und vor allem alles, was in irgendeiner Art künstliche Zusatzstoffe enthält, also was hochverarbeitet ist.
Ich habe so ein kleines Déjà-vu, so eine Auslassdiät. Die gibt es ja auch bei Reizdarmpatienten, diese Low-FODMAP-Diät. Darüber haben wir übrigens in Folge 3 schon mal gesprochen. Und ich finde, das hört sich ja, wenn man so viel weglassen muss, hört sich das erstmal an, als würde man eher abnehmen als zunehmen. Also das ist sicherlich was, was man wirklich auch nicht alleine machen sollte, oder?
Also das sollte man auf jeden Fall begleiten lassen, denn so eine Ernährungstherapie ist auch speziell auf die Person zugeschnitten. Und speziell bei dieser Auslassdiät gibt es einen ganz genauen Plan, welche Lebensmittel erlaubt sind und auch in welchen Mengen. Und vor allen Dingen aber auch gibt es Lebensmittel, die gegessen werden müssen, um wirklich täglich auch die Kalorienmenge und Nährstoffmenge, die der Körper benötigt, zu gewährleisten. Und da der Fokus liegt vor allen Dingen auf proteinreicher Kost, also eiweißreicher Kost, einerseits um den Muskelaufbau zu fördern und auch, weil die Entzündung tatsächlich Proteine frisst, wie wir sagen. Also der Bedarf bei Max war besonders hoch.
Du hast das Konzept von Max ja mal mitgebracht. Ich lese mal so ein bisschen quer. Also täglich 200 Gramm Hühnerbrust, ersatzweise auch Fisch, 2 Eier, 2 geschälte und abgekühlte Kartoffeln, 2 Bananen, 1 geschälter Apfel, 10 Blaubeeren, das war sehr genau, 1 Avocado und 4 bis 6 Champignons. Also ja, finde ich schon, also ist schon eine sehr begrenzte Lebensmittelauswahl irgendwie.
Tatsächlich verläuft diese CDED-Therapie in 3 Phasen und die Phase 1 ist extrem streng mit sehr vielen Einschränkungen. Und in Phase 2 ist dann aber schon wieder ein bisschen mehr erlaubt. Und weil Max ja schon seine Medikamente bekommen hatte und nicht mehr so ganz im extremen akuten Schub war, haben wir uns entschlossen, bei ihm direkt mit Phase 2 zu starten. Und man muss auch sagen, dass bei der ganz strengen Phase 1 bei manchen Menschen auch zusätzlich eine spezielle medizinische Trinknahrung verabreicht wird, um eben dann wirklich zu gewährleisten, dass alle Nährstoffe vorhanden sind.
Phase 3 ist dann wahrscheinlich so die normale Ernährung. Also da ist quasi alles, was gesund ist, natürlich wieder erlaubt.
Genau, das ist eben auch die Phase, die anschließend die Langzeiternährung sein sollte für Menschen mit entzündlichen Darmerkrankungen. Und da ist eigentlich so gut wie alles wieder erlaubt, nur Zusatzstoffe beispielsweise sollten Betroffene ihr Leben lang meiden, vor allem Emulgatoren und Stabilisatoren und auch Süßstoffe.
Darüber werden wir gleich im Detail nochmal sprechen. Und genauso Langzeiternährung, damit ist dann einfach das, was wir ja auch eigentlich mehr oder weniger, was ihr allen Menschen empfiehlt. Darmgesunde, vielseitige Vollwertkost, also ballaststoffreiche Pflanzenkost, gesunde pflanzliche Fette, Hülsenfrüchte, Vollkornprodukte und eben, wenn man Fleisch isst, in Maßen unverarbeitetes Fleisch, Fisch und auch Milchprodukte.
Richtig, die CDED Phase 3 sagt aber auch, dass 2 Cheating Days in der Woche okay sind. Das heißt, wenn man 5 Tage die Woche sich schön an alle Vorgaben hält und sich ganz gesund ernährt, dann kann man an 2 Tagen auch mal ein bisschen über die Stränge schlagen und Dinge essen, die sonst vielleicht nicht so auf der Liste stehen.
Ja, ich muss gestehen, so mache ich das auch meistens. Also unter der Woche ist wirklich relativ gesund und am Wochenende, ja, da gibt es dann auch schon mal irgendwie ein Croissant zum Frühstück oder sowas oder eine Pizza. Aber am Anfang war die Therapie für Max ja wirklich ziemlich entscheidend. Also da musste er sich wirklich dann auch sehr dran halten. Ich erinnere mich so an ein Bild im Film, wo du das Ernährungsprotokoll, sein ursprüngliches, ne, mal farblich markiert hast und alles eben rot angemarkert hast, was er die nächsten Wochen nicht essen sollte. Und man muss sagen, also da war schon, das war schon ziemlich rot. Wenn das so eine Klausur gewesen wäre in der Schule, das hätte fast 5 oder 6 sein können.
Ja, ja, ich wäre am Anfang auch etwas besorgt oder auch fast ein bisschen aufgeregt, ob Max das wirklich mitmachen würde.
Ja, aber er wollte die Chance ja wirklich unbedingt nutzen.
Ja, da ist ein Wille, wo ein Wille ist, ist ein Weg. Nicht umsonst habe ich mich dazu entschieden. Und wenn ich die nächsten Jahre betrachte, ich möchte weiterkommen und ich muss kämpfen.
Ja, und dann hat Max auch wirklich direkt losgelegt. Er und seine Freundin Annika haben sich einen Tag lang hingesetzt, den Plan studiert, eine Einkaufsliste geschrieben und ab da täglich die CDED-Liste abgearbeitet. Natürlich war es zu Beginn etwas Kuddelmuddel, meinte er, und es gab dann auch viele Tage immer das Gleiche. Aber so peu à peu hat er sich dann immer mehr reingefunden und dann auch mal mit den Lebensmitteln mehr jongliert und sie miteinander neu kombiniert, also neue Gerichte ausprobiert.
Kannst du mal so ein paar Beispiele nennen, was er da in dieser Phase 2 so gekocht und gegessen hat?
Morgens hat er zum Beispiel Porridge gegessen mit Banane, Honig, Zimt und ein paar Beeren. Mittags und abends gab es dann bei ihm häufig einen Salat mit Thunfisch oder gedünstetes Gemüse mit Pellkartoffeln und Hühnchen.
Was so ein Motivationsschub war, dass ich gemerkt habe, es hat was verändert. Ich habe gemerkt, okay, meine Haut wird besser, mir geht es besser, ich habe das Gefühl, ein bisschen mehr Energie kommt. Und dann habe ich gesagt, okay, zieh das jetzt noch durch. Du weißt, das endet auch irgendwann, da kommt eine neue Phase, da ist dann wieder mehr erlaubt. Augen zu und durch.
Also es hat sich wirklich ziemlich schnell schon was in seinem Körper getan durch diese neue Ernährung.
Ja, sein Hautbild ist reiner geworden, der Darm wurde ruhiger und dann hat er auch schnell gemerkt, dass er sich energievoller fühlt. Er hat Gewicht zugenommen und nach etwa 8 Wochen konnte er sogar wieder zum Sport, was ihm nochmal zusätzlich gut getan hat, also auch der Psyche.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Und dann kam ja auch schon Phase 3.
Genau, nach etwa 8 bis 10 Wochen haben wir dann gesagt, dass er sich jetzt auch wieder an mehr Lebensmittel ranwagen kann. Und ganz wichtig dabei, er sollte ein Ernährungstagebuch schreiben, denn wenn der Darm eben reagiert auf bestimmte Lebensmittel, und das weiß man vorher nicht, dann kann man das über dieses Protokollieren einfach besser herausfinden. Denn man nimmt ja nach so einer strengen Auslassphase erst stückweise immer wieder neue Lebensmittel dazu und guckt eben, wie der Bauch reagiert.
Das sind ja dann auch eben wieder mehr Ballaststoffe, die ja eigentlich extrem gesund sind. Aber bei manchen Menschen kann der Darm da eben wirklich auch sehr empfindlich reagieren, gerade wenn er davon nicht so viele bekommen hat, ne?
Ja, genau. In akuten Entzündungsphasen im Darm, also jetzt auch im Beispiel der CDED Phase 1 bis 2, werden eben weniger Ballaststoffe empfohlen, zum Beispiel nur 10 bis 20 Gramm. Und normalerweise beim Gesunden empfehlen wir ja mindestens 30 bis eher 40 Gramm am Tag. Aber auch da muss man sich dann, gerade wenn man das so lange gemieden hat, auch erstmal rantasten und gucken, wie viel und ob der Darm da mitmacht.
Also nochmal kurz zur Erinnerung, Ballaststoffe sind einfach total wichtig für die Verdauung und vor allem auch für das Mikrobiom und die Darmgesundheit insgesamt. Also wenn ihr dazu mehr wissen wollt, über Ballaststoffe haben wir schon sehr, sehr viel in diesem Podcast gesprochen, aber sehr intensiv auch in Folge 16. Da könnt ihr gerne nochmal reinhören. Und damit Max sich eben langsam wieder an neue Lebensmittel herantasten und trotzdem dann auch schnell wieder mehr Ballaststoffe in seinen Alltag integrieren konnte, hast du ihm dann ja empfohlen, täglich so Flohsamenschalen zu trinken bzw. zu essen. Ich habe das hier ja auch schon mal probiert. Es ist so ein wird sehr schnell dann zu so einem Glibber-Drink irgendwie. Aber ich fand das jetzt überhaupt gar nicht so schlecht.
Nee, schmeckt eigentlich ganz gut. Und man muss sagen, das sind eben sogenannte Quellstoff-Ballaststoffe. Und die sind eben oft deutlich besser verträglich. Und die sorgen eben auch dafür, dass der Stuhl gut geformt ist, können also dann auch bei Durchfall helfen. Und sie wirken über die Verstoffwechselung der Darmbakterien auch gut antientzündlich und können dann eben auch die Darmschleimhaut günstig beeinflussen.
Welches Fazit konntet ihr denn dann nach insgesamt diesen 5 Monaten ziehen? Da kam ja Max nochmal zum Abschlusscheck zu euch aufs Praxisboot.
Also erstmal war ich total begeistert davon, wie sehr sich Max da reingehängt hat. Also, dass er wirklich alle Empfehlungen ganz konsequent umgesetzt hat. Und am Ende hat er sich wieder total vielfältig ernährt und eigentlich auch alles frisch gekocht. Und er hat keine Produkte mehr mit Zusatzstoffen gegessen. Aber an den 2 Cheating Days, die hat er durchaus dann auch wahrgenommen. Und dann ist er auch mal ins Restaurant gegangen oder ins Café, hat auch mal wieder was Süßes gegessen. Und man hat ihn direkt von außen schon angesehen, dass es ihm viel besser geht.
Ja, vor allem, weil das dann ja auch wirklich mal okay war, ne? Weil das dann einfach wieder ging, auch ins Restaurant zu gehen und so. Also wirklich, ich fand, das war ein Unterschied wie Tag und Nacht, wenn man mal so vergleicht, den Zeitpunkt, wo er das erste Mal zu euch kam und als er dann zum Abschlusscheck kam, also wirklich Welten.
Ganz genau. Und ich habe das auch genauso empfunden. Und was mich auch vom Hocker gehauen hat, das waren ja auch die Ergebnisse, die nackten Zahlen quasi.
Ja, er hatte tatsächlich zugenommen.
Richtig, und zwar ganze 8 Kilo. Und er ist damit auf einem Gewicht gelandet, was er seit Jahren nicht mehr hatte. Und das Beste, er hat auch Muskelmasse zugenommen und sich dadurch auch insgesamt viel, viel fitter und vitaler gefühlt. Und er konnte mittlerweile eigentlich wieder ein ganz normales Freizeitleben führen.
Wie schön einfach, ne? Also wo man denkt, das sollte halt eigentlich gegeben sein, vor allem in diesem Alter. Und wenn man das so lange irgendwie nicht hatte, toll, dass das dann funktioniert hat. Und eine Sache war euch natürlich dann aber eben auch noch total wichtig. Wie sieht's denn dann wirklich im Darm aus? Also wie sah das da aus am Ende?
Ja, also dafür nehmen wir ja immer den Kalprotektinwert. Das ist ein Entzündungsmarker im Stuhl. Und der war zu Beginn der Sendung deutlich erhöht. Und am Schluss hatte er einen Wert von 15, also völlig normal. Das war wirklich absolut eindrucksvoll. Und es war quasi keine Entzündung mehr da.
Richtig, richtig cool. Also Max hat wirklich einfach alle seine Ziele erreicht. Er hat zugenommen, hatte wieder mehr Energie und die Entzündung im Darm, die war einfach auch weg. Also da hat er sich auch selber wahnsinnig drüber gefreut.
Die Ergebnisse hätten, glaube ich, kaum besser sein können für mich. Spricht auch viel davon, dass ich viel richtig gemacht habe. Und so möchte ich jetzt einfach weitermachen.
Das Ganze ist jetzt, wo wir diesen Podcast gerade aufzeichnen, ein halbes Jahr her. Und natürlich wollte ich wissen, wie es Max denn jetzt geht. Und deshalb habe ich mit ihm telefoniert.
Jetzt geht es mir definitiv gut, was ernährungsmäßig und Kron angeht, echt gut.
Konntest du das Gewicht denn so halten bisher?
Aktuell ja. Also ich bin immer noch in dem deutlichen Plus.
Gibt es denn da was, wo du sagst, boah, das habe ich jetzt irgendwie neu ausprobiert oder das habe ich aus der Zeit mitgenommen, das ist irgendwie was, was mir richtig gut schmeckt, ein Rezept oder sowas?
Es hat sich so ein bisschen bei mir rauskristallisiert durch den Ernährungsplan. Ich esse jetzt sehr, sehr gerne stichfesten Joghurt mit eben Haferflocken, Banane, Apfel und ab und zu andere Obstsorten. Aber ich sag mal, Banane und Apfel ist immer standardmäßig drin. Und ein bisschen Honig. Und dann noch Leinöl, Chiasamen, Leinsamen. Wenn ich das morgens esse, A, ich freue mich auf das Essen und B, ich fühle mich danach einfach vital.
Da sollte man vielleicht noch einmal kurz erwähnen, dass tatsächlich Milchprodukte eigentlich in dieser Ernährungstherapie im Grunde ja verboten sind. Aber wir hatten tatsächlich auch bei anderen Patienten schon die Erfahrung gemacht, dass gerade dieser stichfeste Joghurt manchmal doch ganz günstig ergänzend ist an einzelnen Tagen, gerade ab Phase 2, weil da eben auch besonders gute Bakterienstämme drin sind, die für den Darm gut sind. Und Max hatte vorher nie Milchprodukte vertragen tatsächlich. Und mit diesem stichfesten Joghurt kam er wunderbar zurecht.
Super. Ja, also ich fand auch dieses ganze Gespräch, da habe ich einfach nur gedacht, boah, es ist so schön zu sehen, dass er das so für sich alles übernommen hat. Er hat mir natürlich noch viel mehr erzählt, was er gerade so isst und was er alles machen kann. Also wirklich klasse. Er hat auch einen Urlaub, den er davor das Jahr absagen musste, weil es ihm so schlecht geht, damit seiner Freundin jetzt dann nachholen können und auch sehr genossen. Also wirklich super, super cool. Und wie er auch einfach von diesem Essen geschwärmt hat und gesagt hat, wirklich, ich freue mich da jeden Morgen drauf. Ja, also so Sachen, die einfach vorher ihm nicht so klar waren. Also ich glaube, er hat wirklich sehr, sehr, sehr davon profitiert.
Ja, man merkt ihm insgesamt viel mehr Lebensfreude an. Mhm. Ne? Also ganz toll.
Ja, fand ich auch.
Das Ernährungsdocs Wissen.
Die Worte, die ich jetzt sage, ich hoffe, ich kann sie aussprechen. Carboxymethylcellulose, okay, das geht noch, Ascorbinsäure, Polyvinylpyrrolidon, Vinylacetat, Copolymer und Aspartam. Oder manchmal sind es auch einfach nur Nummern wie E432, E300 oder E951. Und dass diese Zusatzstoffe in vielen Lebensmitteln stecken, das kann ganz unterschiedliche Gründe haben. Ja. Also manchmal sollen sie eben Lebensmittel cremiger machen, manchmal sollen sie voluminöser machen, manchmal bunter oder auch einfach den Geschmack intensivieren. Und du, Viola, du guckst mich schon so ein bisschen böse an, wenn ich das hier aufzähle.
Ja, also ich bin tatsächlich nicht so ein Fan von diesen Zusatzstoffen, denn wir wissen ja mittlerweile, dass ein hoher Konsum an industriell hochverarbeiteten Lebensmitteln in Zusammenhang mit ganz, ganz vielen Krankheiten steht. Also angefangen von Übergewicht, über Diabetes, auch chronisch entzündliche Darmerkrankungen bis hin zu Krebserkrankungen.
Aber man muss ja trotzdem sagen, diese Zusatzstoffe, die sind ja erlaubt in Lebensmitteln. Also das wird ja kontrolliert.
Ja, das stimmt. Und ich will jetzt hier auch gar keine Panik machen. Und natürlich werden diese ganzen Zusatzstoffe von der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit regelmäßig kontrolliert und es werden Grenzwerte festgelegt. Aber diese Bestimmungen sind teilweise schon recht alt und das ändert sich auch immer mal wieder. Ab und zu kommt eine Neubewertung dazu, dass bestimmte Lebensmittelstoffe dann plötzlich nicht mehr als unbedenklich eingestuft werden und dann verändert sich da auch wieder was.
Das war ja zum Beispiel beim Titandioxid so. Das ist ein weißer Farbstoff, der Kaugummis zum Beispiel, da wurde in Kaugummis eingesetzt. Und der ist seit 2022 tatsächlich in Lebensmitteln verboten, weil es eben sein kann, dass er das Erbgut schädigt.
Ja, und die nächste Schwierigkeit besteht ja darin, dass es auch Wechselwirkungen geben kann. Die werden eigentlich überhaupt nicht untersucht. Also die Stoffe werden einzeln untersucht, aber nicht, wie sie zusammen mit anderen eben wirken. Beispielsweise werden manche Zuckerersatzstoffe bei zu hoher Dosis bitter. Und um das wieder auszugleichen, werden dann verschiedene andere Stoffe eingearbeitet. Und wie das wiederum untereinander wirkt, das weiß man gar nicht.
Ach, krass.
Und das Problem in der Ernährungsmedizin ist natürlich, dass wir sozusagen Krankheiten über einen langen Zeitraum beobachten, aber wir können vieles nicht direkt am Menschen testen. Das wäre unethisch. Mhm. Und wir wissen einfach, dass Menschen, die viele Zusatzstoffe essen, eher viele Krankheiten bekommen als Menschen, die wenig Zusatzstoffe essen. Aber das kann natürlich auch an anderen Faktoren liegen, wie beispielsweise daran, dass diese Menschen auch generell vielleicht ungesünder leben oder auch einfach weniger andere gesunde Lebensmittel wie frisches Gemüse, Ballaststoffe und so weiter essen oder auch vielleicht weniger Sport treiben, mehr Alkohol trinken, mehr rauchen. Das heißt, es wird ja nie isoliert gemessen?
Ja, das ist einfach so ein bisschen das Problem bei Ernährungsstudien. Da ist immer sehr viel Korrelation, also Dinge treten gleichzeitig auf. Ja, Menschen essen viele Zusatzstoffe und sind generell nicht so gesund wie Menschen, die weniger Zusatzstoffe essen. Aber es ist eben keine Kausalität nachgewiesen. Ja, also man kann eben noch nicht sagen, das liegt jetzt wirklich daran.
Ja, und dann kommt noch hinzu, dass natürlich auch die Dosis und Wirkung Jahrzehnte auseinanderliegen können. Mhm. Ne? Das heißt, das ist extrem schwierig zu untersuchen, ob Dinge, die man heute isst, vielleicht in 30 Jahren eine Krebserkrankung auslösen. Mhm. Deswegen ist das ist auch einer der Gründe, warum man natürlich bei Tierversuchen im Labor das viel schneller testen kann, weil einfach zum Beispiel Mäuse deutlich kürzere Lebensdauer haben und dort man viel schneller messen kann, ob irgendwelche Krankheiten entstehen. Und also Mäuse ist ja so ein typisches Beispiel, die werden ja häufig herangezogen, um eben die mögliche Schädlichkeit von Stoffen zu untersuchen. Und gerade da gibt es zum Beispiel an Mäuseversuchen auch wirklich einige Hinweise, dass einige Nahrungsergänzungsmittel oder Zusatzstoffe wirklich entzündungsfördernd wirken können, dass sie auch das Mikrobiom negativ beeinflussen können, dass sie die Darmschleimhaut schädigen können. Und dazu gehören zum Beispiel einige Beispiele von Stabilisatoren oder Emulgatoren oder Süßstoffe. Nicht alle, aber für einzelne Stoffe ist das schon mal gezeigt worden.
Klar, ne, jetzt könnte man auf den Gedanken kommen, okay, Mäuse sind ja aber keine Menschen, aber man muss eben sagen, es sind wirklich gute Modellorganismen und schon mal wirklich eine gute Möglichkeit, um eben Hinweise auf etwas zu liefern. Wir haben jetzt auch schon über Stabilisatoren gesprochen und da müssen wir noch mal ein bisschen konkreter drauf eingehen. Ne? Damit sind nämlich Substanzen gemeint, die dafür verantwortlich sind, dass Lebensmittel auch während einer längeren Lagerung einfach ihre ursprüngliche Farbe behalten, das Aroma und auch die Konsistenz. Und dazu gehören eben auch die Emulgatoren, die du eben schon mal genannt hast. Das sind Stoffe, die Fett und Wasser bzw. so Flüssigkeiten miteinander verbinden können. Man kennt das zum Beispiel, wenn man so ein Salatdressing macht, dass das Öl sich dann vom Essig immer wieder trennt. Und ein natürlicher Emulgator, das ist zum Beispiel Senf. Also kennt man vielleicht, wenn man da so eine Vinaigrette macht, dann funktioniert das auf einmal ganz gut, wenn man da Senf dazu packt. Ja. Und in der Industrie haben aber die Emulgatoren dann solche Namen wie Carrageen, Carboxymethylcellulose, habe ich eben schon mal gesagt, oder eben auch Polysorbate. Und die sind da wirklich in fast allem drin. Also in Soßen, in Backwaren, Schokolade, Eiscreme, Gebäck, ja, Nahrungsergänzungsmitteln, in Aufstrichen. Also die Liste ist wirklich endlos.
Genau, und da hast du ja auch schon Namen genannt von Emulgatoren, die wir in Bezug auf den Darm, besonders auf dem Kieker haben. Zum Beispiel die Carboxymethylcellulose und Polysorbat 80. Da gibt es zum Beispiel einen Versuch mit Mäusen, die haben wir 12 Wochen lang die beiden Substanzen täglich mit dem Trinkwasser verabreicht bekommen. Und bei den Mäusen verringerte sich die Dicke der Schleimschicht auf der Darmschleimhaut und die Bakterienbesiedlung im Darm veränderte sich. Und so können eben Entzündungen wahrscheinlicher werden. Und das Gleiche gilt auch für Carrageen. Da ist in einem Versuch mit Mäusen gezeigt worden, dass dieser Emulgator eine Entzündung im Darm auslösen kann und dass sich das Mikrobiom auch zu einem eher schlechteren Mikrobiom verändert. Und dann steht gerade dieser Stoff sogar noch im Verdacht, das Immunsystem negativ zu beeinflussen.
Ja, also schon eine lange Latte an Dingen, die diese Stoffe einfach auslösen können, bei auch offensichtlich gesunden Menschen. Aber auch Allergiker sollten vor allem aufpassen mit Zusatzstoffen, oder?
Ja, ganz genau. Also Carrageen zum Beispiel kann allergische Symptome auslösen und in der Säuglingsnahrung ist es ja zum Beispiel auch gar nicht erlaubt, weil Darmmikrobiom oder die Darmschleimhaut von Babys halt noch gar nicht so reif ausgebildet ist und da weiß man eben gar nicht, was das vielleicht schädigen könnte.
Also auch da lieber aufpassen. Und dann gibt's ja immer wieder auch die Diskussion um Süßstoffe, ne? Krebserregend oder nicht. Einige möglicherweise weiß man da jetzt ein bisschen mehr zu.
Also so ganz endgültig ist das noch nicht geklärt. Die WHO oder auch die Internationale Krebsorganisation, die stufen Aspartam zwar als möglicherweise krebserregend ein, aber es gibt auch andere Untersuchungen, die halten Aspartam für harmlos, wenn die empfohlenen Maximalmengen eingehalten werden. Aber letztendlich, wenn man es nicht genau weiß, da würde ich wirklich eher immer nach dem Vorsorgeprinzip vorgehen. Also wenn etwas im Verdacht steht, möglicherweise schädlich oder auch sogar krebserregend zu sein, dann sollte man es lieber meiden. Außerdem gibt es mittlerweile doch eine Reihe von Erkenntnissen darüber, dass zu viel Süßstoffe die Darmschleimhaut schädigen können, dass sie den Zuckerstoffwechsel schädigen, dass man sogar eher zunimmt als abnimmt. Und das ist ja eigentlich die Idee von Süßstoffen. Also insofern, Süßstoffe sind wirklich nicht sinnvoll.
Ich muss ja sagen, seit ich diesen Podcast moderiere, drehe ich im Supermarkt öfter mal so die Lebensmittel um. Ne? Also guck mal, was so hinten drauf steht auf der Zutatenliste. Und
gruselig zum Teil.
Ja, wirklich. Also mir ist echt aufgefallen, so außer komplett unverarbeitete Lebensmittel, wie jetzt Obst und Gemüse, so pur, ja, steckt ja wirklich überall was drin, also fast überall. Das ist wirklich crazy. Also da kann man gar nicht drauf verzichten, habe ich das Gefühl. Also wenn ich jetzt mal so denke, na, wie ernährt man sich im Alltag? Irgendwie ist das ja überhaupt gar nicht alltagstauglich, komplett ohne Zusatzstoffe zu leben. Also wie gehst du denn damit um? Hast du da ein paar Tipps?
Ja, natürlich muss man da sicherlich differenzieren. Und nicht jeder Zusatzstoff ist automatisch krankmachend. Und natürlich gilt generell ja immer im Leben, die Dosis macht das Gift. Und in jedem Fall ist es aber sinnvoll, sich einfach bewusst zu machen, was man da täglich einkauft und einfach auch mal zu gucken, ob es möglicherweise Lebensmittel gibt, die vielleicht ähnlich sind, aber eben ohne diese künstlichen Zusatzstoffe auskommen. Und manche Zusatzstoffe sind für den Menschen natürlich auch sinnvoll. Also das ist beispielsweise mal Calcium oder B12, was zum Beispiel in veganen Ersatzprodukten zugesetzt wird. Das sind natürlich auch Zusatzstoffe, aber die sind wichtig, weil die Veganer das ja zum Beispiel sonst über ihre, weil sie ja kein Fleisch essen, nicht aufnehmen. Und die Konservierungsmittel helfen natürlich dabei, dass die Lebensmittel nicht verderben. Was ja auch wichtig ist, wenn wir verdorbene Lebensmittel essen, werden wir auch krank. Also insgesamt haben die auch teilweise natürlich was Gutes. Aber generell würde ich sagen, Menschen, die wenig selbst kochen, sind eher gesundheitsgefährdet. Denn wenn man sozusagen nur diese ganzen Fertigprodukte isst, dann scheint es wirklich ein Problem zu sein. Und Menschen mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, die haben natürlich noch einen besonders empfindlichen Darm und die müssen halt nochmal doppelt kritisch auf diese Zutatenliste gucken.
Ja, wir haben ja hier im Podcast auch schon öfter darüber gesprochen, dass manche Menschen, die sich eben vegan ernähren, auch ja viele hochverarbeitete Lebensmittel eben essen, die voll sind mit Zusatzstoffen, einfach um den Geschmack von Fleisch oder Käse oder auch von Fisch einfach nachzuahmen. Wer da nochmal genauer reinhören will, da habe ich mit Matthias Riedel in unserer Community-Folge, Folge 46, drüber gesprochen. Aber würdest du sagen, Viola, dass vegan lebende Menschen da besonders gefährdet sind?
Das kann man wirklich so nicht sagen, denn man kann natürlich auch bei den ganzen Fleisch- und Wurstwaren unglaublich viele Zusatzstoffe finden. Also insofern, auch da gibt es sehr viele hochverarbeitete Lebensmittel, Stabilisatoren, E250, Nitritpökelsalz. Das wirkt zum Beispiel blutdrucksteigend und modifiziert den roten Blutfarbstoff, das Hämoglobin, sodass es dann nicht mehr so gut Sauerstoff transportieren kann. Und ganz problematisch da zum Beispiel ist, dass beim Erhitzen von Pökelfleischwaren Nitrosamine entstehen und die sind ganz gesichert krebserregend. Also insofern kann man auf gar keinen Fall sagen, dass Veganer automatisch ungesünder sind. Ganz im Gegenteil.
Also so oder so einfach die Zutatenliste checken.
Ja, ganz genau. Und bitte nicht davon irritieren lassen, dass ganz häufig heutzutage keine E-Nummern mehr da stehen. Denn dadurch wird das Lebensmittel nicht unbedingt gesünder. Die Industrie weiß mittlerweile, dass die E-Nummern einen schlechten Ruf haben und deswegen schreiben sie lieber die gesamten Namen hin, die man dann eben oft, wie du schon sagtest, nicht verstehen kann oder nicht aussprechen kann. Und auch bitte nicht immer blenden lassen von Ausdrucken wie ohne Geschmacksverstärker und so weiter. Das macht das Lebensmittel nicht automatisch gesünder. Dieses ganze frei von, das hatten wir ja auch schon mal, glaube ich, hier und da besprochen. Das heißt nicht automatisch, dass ein Lebensmittel dann gesund ist. Mein Tipp ist aber tatsächlich, wenn möglich, am besten immer Bioqualität, denn dort sind die Anforderungen sehr viel strenger und es sind deutlich weniger Zusatzstoffe zugelassen im Bio-Bereich als im Nicht-Bio-Bereich. Mein strenger Rat ist allgemein, alles, was mehr als 5 Zutaten enthält, sollte lieber im Supermarktregal bleiben oder allenfalls nur in Ausnahmefällen genommen werden. Und jeder, der irgendwie für seine Gesundheit sorgen möchte, der sollte einfach so viel wie möglich frisch und selbst kochen. Und dass man natürlich trotzdem mal irgendwas Konserviertes oder eine Süßigkeit oder andere hochverarbeitete Lebensmittel zu Hause hat oder auch essen möchte, das ist ganz klar. Mache ich auch. Machen wir alle gerne.
Ja, du isst ja zum Beispiel Lakritze sehr gerne. Da, glaube ich, sind mehr als 5 Zutaten drin.
Ja, da bin ich jetzt ertappt, aber es geht ja auch hier wieder um die Menge und um die Häufigkeit. Also ich glaube, unterm Strich bleibt immer wieder der Rat, man sollte sich bewusst machen, was man isst, eventuell nach Alternativen suchen. Viele kennen ja einfach die Alternativen auch gar nicht und stellen dann fest, wie toll die eigentlich sind und wie gut die schmecken und wie viel mehr, wie viel besser man sich einfach damit fühlt. Das erleben wir ja immer wieder in der Sendung. Und letztlich haben wir ja auch mal diesen Spruch, so viel wie nötig und so wenig wie möglich. Und das gilt hier natürlich auch.
Das sage ich auch immer beim Friseur. Aber dann würde ich sagen, wir geben euch jetzt mal, liebe Hörerinnen und Hörer, eine Hausaufgabe mit. Wühlt doch mal in eurem Vorratsschrank und dreht mal beim Einkaufen wirklich die Nahrungsmittel um. Guckt mal auf die Zutatenliste und dann schreibt uns doch einfach mal bei Instagram, was ihr so da für Überraschungen in der Zutatenliste entdeckt habt. Vielleicht Begriffe, die euch unaussprechlich erscheinen, wo ihr gar nicht wisst, was das ist. Und vielleicht habt ihr auch selber Tipps, um eben möglichst zusatzstofffrei zu leben. Und das ist ja auch dieses Clean-Eating-Prinzip. Ja, da haben wir in Folge 4 auch schon mal ausführlich drüber gesprochen. Ich würde jetzt aber mal sagen, ich denke, es ist Zeit für ein leckeres zusatzstofffreies Rezept sind die hier eigentlich immer.
Das Ernährungsdocs-Rezept.
Jola, du hast mir ja schon verraten, das Rezept heute, das ist besonders, denn ja. Es ist mithilfe von KI entstanden.
Ja, genau. Max Dewey ist in der Phase 2 seiner Therapie auf die Idee gekommen, mal eine KI zu fragen, was die denn aus den verfügbaren Lebensmitteln, die erlaubt waren, herstellen könnte. Und das heißt, er hat der KI seine Zutatenliste genannt und das Programm dann gebeten, daraus ein Rezept zu kreieren. Und das ist dann dabei rausgekommen, was wir heute kochen wollen. Das ist ein Kartoffelsalatrezept mit mariniertem Hähnchen.
Ich habe im Internet durchaus auch schon mal Videos von Leuten gesehen, die das gemacht haben. Und das hat dann nicht so richtig gut geklappt. Ich muss sagen, bei mir hat das letztens auch ganz gut funktioniert. Da wusste ich nicht so ganz genau, hatte irgendwie Sachen zu Hause, wusste nicht so ganz genau und habe mich dann da so ein bisschen inspirieren lassen.
Ja, ich finde das eine ganz spannende Entwicklung. Und es hilft natürlich, wenn man so ein bisschen Verständnis fürs Kochen mitbringt, um das auch wirklich beurteilen zu können. Aber ich glaube, man kann das Programm auf jeden Fall gut als Inspiration nutzen.
Man kann natürlich auch einfach auf die Seite der Ernährungsdocs gehen. Da sind auch eine Menge sehr, sehr leckere und gute, manchmal auch wirklich sehr, sehr schnell gemachte Rezepte. Aber wir gucken jetzt mal ins Körbchen, würde ich sagen. Mhm. Ich sehe hier Hähnchenbrust, den stichfesten Naturjoghurt. Oh ja, und da rieche ich auch schon die Petersilie, Karotten, Kartoffeln, Tomate und was haben wir hier für ein Öl? Natürlich ein ordentliches Olivenöl.
Ja, genau. Also normalerweise würden wir ja nicht sagen, täglich Fleisch essen, aber im Rahmen dieser CDED-Diät ist das tatsächlich gefordert. Und das ist aber wirklich beschränkt auf Hähnchenfleisch, weil das einfach eine sehr gute Eiweißquelle ist. Und die Hühnerbrust hat eben wenig entzündungsfördernde tierische Fette. Also es ist insofern ein gutes Fleisch. Das haben wir ja auch immer wieder in der Sendung, dass wir das auch sagen, wenn, ist Geflügel besser. Und wir empfehlen aber da natürlich auch, wenn es geht, Bio-Haltungshühnchen zu nehmen, weil die einfach gesünder sind, abgesehen vom Tierwohl natürlich. Was besonders auch wichtig ist, aber es enthält eben bessere Omega-3-Fettsäuren. Und die Tiere werden eben auch nicht so mit Antibiotika behandelt, was ja auch wichtig ist.
Ja, das ist total wichtig, weil auf der einen Seite können die eben auf den Menschen übertragen werden. Das ist nicht gut für den Darm natürlich mal wieder, weil das das Mikrobiom dann auch wieder schädigen kann und verringern kann, die Vielfalt der Bakterien. Und natürlich können sich dadurch auch Antibiotikaresistenzen bilden. Ja, also natürlich, wie du schon gesagt hast, ganz abgesehen von der Massentierhaltung, also von dem Tierwohl, was da einfach gefährdet ist. Aber zurück zu unserem Gericht. Wie wird das Hühnchen dann mariniert?
Ja, also Max hat sich eine Marinade gemacht aus Olivenöl und dann mit den verschiedenen Kräutern, zum Beispiel Paprikapulver, Knoblauchpulver oder eben je nach Geschmack. Und er hatte das Gefühl, dass er das Hähnchen besser verträgt, wenn er es dann in einer Heißluftfritteuse zubereitet und nicht irgendwie in einer Pfanne anbrät. Das ist ja etwas, was wir häufig erleben, dass das deutlich bekömmlicher ist, als zu braten.
Ich liebe meine Heißluftfritteuse auch wirklich. Also dazu gibt's dann Kartoffelsalat, aber ganz unklassisch, nämlich mit Avocado. Die habe ich hier auch noch gesehen.
Ja, und für Max war es ja wichtig, viel gesunde Energie zu tanken. Und Avocado ist ja eine der fettreichsten pflanzlichen Lebensmittel, die es gibt. Das macht sie eben auch sehr kalorienreich. Und das war in Max' Fall ja zusätzlich von Vorteil.
Ja, und das sind ja auch dann wirklich gesunde Fette. Und die braucht unser Körper.
Genau, Avocado enthält viele gesunde, ungesättigte Fettsäuren, wie zum Beispiel die Ölsäure, die wir auch aus Olivenöl kennen und die Entzündungen im Körper bekämpft und sich positiv auf die Herzgesundheit beispielsweise auswirkt. Und die Fette in der Avocado sorgen eben auch dafür, dass andere fettlösliche Vitamine besser vom Körper aufgenommen werden können. Also Vitamin E, K, A oder eben auch das Beta-Carotin.
Natürlich muss man an dieser Stelle auch nochmal darauf hinweisen, dass jetzt jeden Tag Avocado essen nicht so super ist für den ökologischen Fußabdruck. Also auch wenn sie sehr gesund ist, auch da muss man dann so ein bisschen das Maß halten. Und eine Möhre, da ist ja auch, ja, ist ja super, ne? Beta-Carotin, gut für die Augen, fürs Immunsystem.
Genau, und in Möhren steckt auch noch ein gesunder Ballaststoff, nämlich das Pektin.
Und gesunde Ballaststoffe stecken ja auch in den Kartoffeln, vor allem wenn sie dann eben abgekühlt sind. Also das war ja auch bei Max wichtig, eben diese abgekühlten Kartoffeln am besten so am Vorabend schon machen. Wenn die mindestens 12 Stunden nämlich dann abgekühlt sind, dann bildet sich die Stärke in resistente Stärke um. Und das ist ja dann auch wieder ein super gesunder Stoff für den Darm. Genau, und in den Tomaten, die ich hier noch sehe, die sind reich an Lycopin, das ist ein sekundärer Pflanzenstoff und der wirkt antioxidativ und entzündungshemmend.
Genau, so ist es. Und dazu kommt dann noch frisch gepresster Zitronensaft, eine kleine Zwiebel und frische Kräuter, je nach Geschmack. Ich persönlich würde jetzt die Petersilie wählen. Die ätherischen Öle in den Kräutern unterstützen die Verdauung und wirken auch gut gegen Blähungen. Und das war's eigentlich auch schon.
Klingt wirklich schnell gemacht und gesund und lecker. Also ich glaube, das werde ich mal ausprobieren zu Hause. Das Rezept verlinken wir euch natürlich wie immer auch in unseren Shownotes. Ja, vielen, vielen Dank, liebe Viola, für diese vielen spannenden Infos. Also ich glaube, das mit dem Lebensmittel umdrehen im Supermarkt, das behalte ich mal bei.
Das macht ein langes Einkaufen.
Stimmt. Aber hilft unserer Gesundheit. Jede Menge weitere Rezepte und spannende Fälle der NDR-Ernährungsdocs, die findet ihr auf ndr.de/edocs. Aber bitte denkt dran, das ist uns wirklich eine wichtige Message. Eine radikale Ernährungsumstellung, die solltet ihr am besten wirklich immer mit eurer Hausärztin oder auch einem Ernährungsmediziner besprechen. Autorin dieser Folge ist Gesa Lütten und ich bin Julia Dehmann. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann abonniert uns doch gerne, am besten in der ARD-Audiothek, indem ihr einfach auf die kleine Glocke klickt, dann verpasst ihr auch keine Folge mehr. Und empfehlt uns gerne weiter. Ihr kennt bestimmt Menschen, die vielleicht nicht so ganz zufrieden mit ihrer Ernährung sind oder vielleicht auch neugierig, was welche Lebensmittel so drauf haben. Und zum Schluss habe ich wie immer noch einen kleinen Hörtipp für euch, nämlich Der Rest ist Geschichte. Da suchen nämlich jede Woche meine Kolleginnen und Kollegen vom Deutschlandfunk nach Antworten auf Fragen der Gegenwart. Und diese Antworten, die suchen sie in der Vergangenheit. Klingt spannend, oder?
Auf jeden Fall.
Hört am besten selbst mal.
Sag mal, Jörg, hast du eigentlich eine Lieblingsfolge Der Rest ist Geschichte?
Ja, am besten würde ich jetzt eine auswählen, die du gemacht hast.
Ich bin Jörg Biesler.
Und ich bin Antran.
Und zusammen hosten wir
den Deutschlandfunk-Geschichtspodcast
Der Rest
ist Geschichte.
Der Podcast, in dem wir Fragen von heute mit Hilfe der Geschichte beantworten.
Es ist auch immer wichtig zu erzählen, was hat es mit uns zu tun?
Wir führen lange Gespräche mit Expertinnen und Experten, die sich echt auskennen und gleichzeitig gut davon erzählen können.
Und im besten Fall ist es das und nicht Faktenaufzählerei, sondern wirklich Geschichte erzählen in Geschichten.
Der Rest ist Geschichte. Jeden Donnerstag eine neue Folge in der DLF-Audiothek-App und in der ARD-Audiothek.
Wir freuen uns, wenn ihr zuhört.
Und wir hören uns in 2 Wochen wieder, wenn ihr mögt. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund und lasst es euch schmecken.
Die Ernährungsdocs, ein Podcast vom NDR.